So, wir setzen unsere Sitzung fort mit dem Thema IAS 19, IFRIC 14. Herr Schmidt.
Ja, das Thema wurde in den letzten Fachausschusssitzungen auch schon diskutiert. Da hatten Sie in der letzten Fachausschusssitzung nochmal Ihre Meinung bekräftigt, dass die Änderungsvorschläge zu IAS 19 abgelehnt werden und die Änderungsvorschläge zu IFRIC 14 werden begrüßt, beziehungsweise da stimmen Sie dem zu. Das Ganze habe ich dann mal in zwei oder in einen Entwurf eines Comment Letters an den ISB und ein Comment Letter an EFRAG zusammengefasst, und heute wäre jetzt sozusagen Ziel der Sitzung, dass wir die Comment Letter finalisieren und dann, dass die auch versandt werden können. Gerade der Comment Letter an EFRAG ist etwas zeitkritisch, der soll dann noch vor der Board-Sitzung dort möglichst ankommen. Insofern die Frage an Sie, welche Anmerkungen haben Sie zu den Entwürfen der Comment Letter?
Ja, vielleicht komme ich gleich nochmal zum anderen, aber jetzt berufe mich jetzt auf den, der an Dia Hans geht. Mhm. Bei dem einleitenden Thema, wollen wir gerade gucken, welche Seite das ist, mein Computer ist da so ein bisschen langsam hier, ist auf Seite 2. Da sagen wir im zweiten Absatz: Altogether we believe that the benefits of the proposed amendments would not be sufficient to outweigh the additional costs. Und beziehen uns daher dann auf die IAS 19-Thematik. Bei IFRIC 14, wie Sie sagten, stimmen wir ja zu. Da habe ich mir die Frage gestellt, welche Benefits sehen wir denn da? Das hört sich so ein bisschen an wie, wir stimmen dem zwar zu inhaltlich, aber die Kosten sind zu hoch. Und ich glaube, unser Kritikpunkt geht ja auch inhaltlich dahin, dass wir sagen, was ihr da macht, was an Informationen rauskommt, Vergleichbarkeit, und für mich eigentlich der wichtigste Punkt, das widerspricht eigentlich dem grundlegenden Gedanken von IAS 19, dass ich Anfang des Jahres eine Schätzung mache zu versicherungsmathematischen Parametern, die ich dann auch beibehalte übers Jahr, und am Ende des Jahres mache ich ein True-Up und die Differenz geht ins OCI, dass die ja hier durchbrochen wird. Also eigentlich sagen wir doch auch, dass wir inhaltlich damit ein Problem haben. Und deswegen hatte ich mindestens darüber gestolpert, als gesagt habe, die Benefits sind niedriger als die Kosten, weil ich sehe jetzt im Moment die Benefits noch nicht. Aber
ja, Benefits jetzt in dem Sinne, dass nach dem Plan-Event, dass dort eine gewisse Anpassung erfolgen muss. Und dass da grundsätzlich, dass da sozusagen die neue Situation doch sich irgendwie widerspiegeln sollte. Also dass einfach sozusagen die am Jahresanfang berechneten Net Interest fortführen, auch nach dem Planereignis, dass das nicht so ganz aussagekräftige Informationen führt. Das wurde ja hier auch gar nicht in Frage gestellt.
Ich glaube, im Weiteren wird das dann ja auch klar, dass wir eigentlich inhaltlich auch große Probleme haben mit dem Vorschlag. Mhm. So wie ich es ja auch gerade skizziert habe. Sie können ja nochmal überlegen, ob Sie das mit den Benefits ein bisschen... Mhm. Ich glaube, klar, dass man bei einem Plan Amendment oder so sagt, die Änderungen bei Curtailments, die muss man widerspiegeln. Aber dann bitte doch nur die durch das Unternehmen hervorgerufen worden sind, indem sie vielleicht Leute aus dem Plan rausgenommen haben oder so. Das ist richtig, würde ich auch als richtig empfinden, dass das gemacht wird.
Aber ich denke auch, wir sollten das ins Anschreiben schon nehmen als wesentliches Argument, weshalb die Nichtanpassung in Zwischenabschlüssen quasi akzeptabel ist, aber für den Fall der Curtailments dann nicht sein kann oder nicht sein soll. Das ist ja quasi der Hauptargument.
Das stimmt, dass man wirklich im Anschreiben unser grundsätzliches Problem, dass wir sagen, hier wird jetzt eigentlich von der Grundregel des IAS 19 abgewichen, dass wir das da nochmal sagen. Deswegen halten wir, dass wir die zusätzlichen Kosten natürlich auch nochmal bringen können, wenn man das dann alles neu berechnen muss, ist auch ein Thema. Aber das wäre für mich jetzt eigentlich nicht der wesentliche Punkt gewesen. Für mich ist der wesentliche der, dass man hier, so wie ich den 19 verstehe, von der Grundregel abweicht.
Was mir noch aufgefallen ist, das ist der zweite Absatz auf der Seite 5, wo wir im Prinzip sagen, was wir für sachgerecht halten. Und Da bin ich mir nicht sicher, ob das insofern missverständlich ist, weil wir sagen, if the current service cost and the net interest cost for the post-event period are only adjusted by the results of the plan event, e.g. reduction in current service cost following a decrease of plan participants. Was meinen wir damit? Meinen wir eine allein quantitative, sprich ich habe 100 Mitarbeiter, jetzt habe ich nur noch 75, also kürze ich die Servicekost um 25% Ermittlung? Oder meinen wir, dass man schon die Verpflichtung, die an dem einzelnen Mitarbeiter dranhängt, und ich denke, das ist das, was wir tatsächlich meinen, den Mitarbeitern auch zuordnet? Das sind ja zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die Verpflichtung bemisst zu diesem Zeitpunkt. Oder habe ich also, mich jetzt sehr...
Also wenn ich die richtig verstehe, sagst du, man kann das so lesen, als würde es ja einfach eine proportionale Correct. Verringerung geben.
Yes.
Ja. Und du sagst, es macht schon einen Unterschied, ob ich da ganz junge gehen habe oder ganz alte, also je nachdem, welche Verpflichtung eigentlich da jeweils dran
richtig.
Hängt.
Ich muss gucken, was die in ihrem Rucksack haben.
Ja, genau. Also das, aber das könnten wir, und ich habe so verstanden, dass wir das auch meinen, dass wir nicht einmal eine
Prozentual... Sollten wir etwas deutlicher herausarbeiten, weil wir natürlich grundsätzlich sonst sagen, der versicherungsmathematische Aufwand ist eben die Frage, ob da Benefits mit verbunden sind. Hier habe ich auch einen bestimmten versicherungsmathematischen Aufwand. Der ist aber notwendig und der widerspricht auch nicht den Prinzipien, wo wir sagen, das ist etwas, was ich für ein Jahr lang schätze. Weil wir sagen, bei Mortalität und so weiter, auf die Parameter soll ich eben nicht neu aufsetzen, aber ich muss schon sehr genau darauf achten, dass ich dann hinterher, wenn ich die neue Servicekost ermittle, das auch sachgerecht mache, welche Verpflichtungen gehen tatsächlich ab und welche bleiben bei mir. Also das ist nochmal eine zweite Ebene, die eventuell sonst leicht missverstanden werden kann, worüber wir hier eigentlich sprechen. Also nicht über einen Dreisatz.
Einverstanden? Ich sehe Nicken.
Also ich denke, wir haben das im Vorfeld auch mal so
bedacht. Ich denke schon, dass
wir nur durch den Text.
Ich würde den Dreisatz nicht komplett ausschließen, wenn das unter Wesentlichkeitsgesichtspunkten zum gleichen Ergebnis
kommt. Gut, aber dann weiß
die Praktiker, wir müssen
klar,
sollen wir insgesamt ja keine Stellung nehmen. Wir sollten nur vermeiden, dass irgendwie eine gewisse Methode hier vielleicht andeuten,
die
versicherungsmathematische Rechnung und wie die gemacht wird. Das ist kein Accounting.
Dass man vielleicht irgendwie sagt, also reflecting the benefits accumulated by those leaving the company oder irgendwie sowas in der Form, um klar zu machen, also wir wollen hier grundsätzlich eigentlich nicht den normalen Dreisatz haben, sondern wir wollen schon sagen, also du musst schon gucken, was da für Benefits eigentlich wirklich abgehen. Und dass sich, wenn die sich nicht großartig unterscheiden, dann vereinfacht sowieso damit rechnen kann, das ist, glaube ich, eh klar. Also Wesentlichkeitsüberlegung, glaube ich, lassen wir ja immer zu. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, nehmen wir mal an, es würde eben eine totale Disparität geben zwischen denen, die gehen und denen, die bleiben. Müsste ich dann nicht konsequenterweise auch sagen, das müsste sich dann auch irgendwo in Dingen wie Mortalität widerspiegeln.
Weil, auch im Zinssatz.
Nicht, weil diejenigen, die gehen, im Zweifel zwar eine andere Mortalitätsrate hatten als die oder haben könnten, als diejenigen, die verbleiben.
Ja, das ist, da müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht anfangen, uns selber zu widersprechen, weil ich im Prinzip auch Fluktuation am Anfang des Jahres festlege. Und ich habe natürlich, wenn ich das so sage, dass ich hier jetzt ein Settlement habe von 25%, kann ich das ja auch interpretieren als eine übermäßige Fluktuation, aus welchen Gründen auch immer, weil es eine Restrukturierung ist oder. Aber da würde ich einfach sagen, diese Parameter werden am Anfang des Jahres festgelegt und that's it. Weil sonst, wenn klar, Duration, Mortalität,
ja. Aber ich glaube, das ist auch der Punkt, ich muss da dann eh neu rechnen. Also wenn ich deine Anforderungen wirklich erfülle, muss ich ja insgesamt neu rechnen. Und das ist ja quasi der Grund gewesen, weil der ISB sagt, okay, dann lasst, wenn da schon was, so ein Event passiert, dann muss ich eh neu rechnen, wenn ich es einigermaßen genau machen will, und dann kann ich es auch ganz neu rechnen. Warum soll ich dann die alten Parameter, alten Schätzungen drin lassen?
Man muss, glaube ich, wenn ich da kurz einhaken, noch ein bisschen unterscheiden. Also, so wie ich verstehe, werden die Sachen ohnehin auf Einzelvertragsebene gerechnet und nicht nur pauschal. Und wenn jetzt hier ein gewisser Bestand geht, 20% scheiden aus, ist es keine proportionale Kürzung im Regelfall, weil ich keinen homogenen Bestand habe und homogen jetzt hier rausgehen, sondern es sind eine bestimmte Klasse, wahrscheinlich meistens von Leuten, die schon davon betroffen sind. Mhm. Dann rechne ich sozusagen für die Verbleibenden alles nochmal durch. Aber die Input-Parameter, die Mortalitätsannahmen, das sind ja auch Sterbetabellen. Diese Sterbetabelle, ich nehme die gleiche Sterbetabelle wie vor der Änderung. Und eine Aktualisierung der Mortalitätsannahmen wäre für mich eben eine neue Sterbetabelle. Nämlich die, die jetzt im Moment, vielleicht ist da vor einem Monat eine rausgekommen, von der Aktuarsvereinigung. Und dann würde ich sagen, wenn ich jetzt alles auf aktuellen Annahmen machen muss, dann muss ich auch die Sterbetabelle, die letzte verfügbare, nehmen und nicht die, die ich vielleicht letzten Jahresende hatte. Und das ist dann ein Update der Mortalitätsannahme, nicht, dass natürlich der verbleibende Bestand unterschiedliche Sterbeerwartungen hat, im Mittel wie der alte Bestand. Das ist was anderes.
Aber was in ISB getrieben hat, war ja, ich muss sowieso neu rechnen. Warum soll ich da nicht, weiß ich, die aktuellen Parameter nehmen, warum soll ich mit Parametern von vorgestern rechnen? Was ist da die Logik? Also meines Erachtens ist ja die generelle Sache, dass man sagt, ich mache nur einmal im Jahr, weil es aufwendig ist. Deshalb habe ich gesagt, ich mache es nur einmal im Jahr. Normal ist ja die bessere Information, wenn ich es jedes Quartal updaten werde. Eine aktuellere Information. Also ich mache es aber aus Kostengründen, mache ich es nur einmal im Jahr und lasse das, was ich stehen. Wenn ich das aber sowieso einzeln rechnen muss und neu rechnen muss, warum dann mit alten Parametern?
Das verstehe. Da müsste man dann mit den Experten nochmal auch sprechen, aber mein Verständnis ist eben, wie das Beispiel mit den Mortalitätsannahmen oder alle anderen möglichen Annahmen, die ich ermittle einmal im Jahr, die müsste ich jetzt wieder neu ermitteln. Ich lasse jetzt aber in dem System, in dem ich das Ganze projiziere, da sind die hinterlegt, dann nehme ich jetzt von meinem Bestand, nämlich von den 100 Leuten, die ich habe, 20 sind jetzt nicht mehr drin, das heißt, die streiche ich raus, aber dann die Projektion für die verbleibenden 18, die besteht auf den gleichen Annahmen, die in verschiedenen Dimensionen hinterlegt sind wie vorher. Oder ich muss diese ganzen Annahmen jetzt überlegen, gibt es eine Aktualisierung der Sterbetabelle, der Fluktuationsannahmen, die ich vielleicht bestimme, einmal im Jahr auf Basis der Fluktuation, die ich eben beobachte, bin ich jetzt dann gezwungen, tatsächlich wieder an HR zu gehen und sagen, bitte gebt mir die letzten Abgänge und Zugänge, dass ich eine neue Fluktuationsannahme machen kann. Also wenn man es dann ganz genau macht, dann müsste man das alles neu durchnudeln. Ich glaube, das ist der Aufwand, die man vermeiden möchte. Aber das ist jetzt eine Kostenthematik. Ich sehe schon auch vor allem das Vergleichbarkeitsargument. Alle anderen machen weiter mit den alten Annahmen und nur einer updatet alles. Das ist irgendwo nicht unbedingt.
Und das Argument, wenn ich muss sowieso rechnen, will doch für Quartalsabschlüsse. Dann muss ich auch die Pensionsumstellung rechnen. Ich rechne aber mit den alten Parametern natürlich. Also ich sehe das auch so. Ich gehe praktisch hin und sage, ich nehme die alten Input-Parameter, Mortalität, Rententrend, Gehaltstrend und so weiter und wende die dann auf die Verbleibenden an.
Nein, ist das, was ich...
Das ist ein anderes Ergebnis, Antwort. Ist aber drei Satz, oder?
Nein. Nein, weil du im Prinzip die Service-Cost, je nachdem, wenn du... kann sich ja ganz anders zusammensetzen, wenn ganz viele alte, in Anführungszeichen, rausgehen, die jungen bleiben.
Ja, bloß werden dann zu den Quartalsabschlüssen komplette Gutachten nochmal, Pensionsgutachten erstellt, oder das ist doch eigentlich auch nur ein Abschätzen? Ein
Update, das ist vor allem im Sideletter, oder?
In der Regel, also im Bestand ist es ein Update. So, wenn es aber so ist, dass es ein Settlement oder sowas gibt, dann rechnet man schon die DBO auf Basis der Verschiebungen, die es gegeben hat. Kann ja sein, dass besonders viele ältere Mitarbeiter, also ein höherer Anteil der Verpflichtungen in Summe abgeht als Anzahl der Mitarbeiter. Ja, 25% der Mitarbeiter gehen ab, aber 50% der Verpflichtung. So, und dem muss ich ja schon irgendwie Rechnung tragen. Und das muss ich
dann auch in den Servicekosten gegebenenfalls. Würde ich dem ISB folgen, dem Vorschlag, dass ich dann eine komplette Neukalkulation mache. Dann mache ich alles neu, nicht ein bisschen neu.
Ja, Moment, aber das ist ja genau der Vorschlag, den wir kritisieren.
Von denen, die betroffen sind. Von denen, die betroffen sind.
Wer ist betroffen?
Nee, aber der Plan, dem die zugeordnet sind.
Aber das ist ja genau der Vorschlag.
Und ich meine, mit welchem Recht würde ich dann sozusagen nur den Plan aktualisieren, nur einen Plan aktualisieren? Hätte ich bei einem Plan die aktuellen Parameter und bei allen anderen nicht? Genau.
Dann teile ich kurz vor dem Planamendment noch einen Plan in zwei Pläne auf, mit irgendeiner Formalie. Und dann muss ich diesen Rest verbleiben, den muss ich ja nicht updaten. Also diese Definition eines Plans ist ja auch...
Ich glaube, das kann man so oder so sehen.
So kann man es, glaube ich, nicht.
Also von Seiten der Aktuare wird halt gesehen, jetzt die Notwendigkeit gesehen, dass jetzt nach dem Amendment, der vorgeschlagen ist, dass jetzt vollständige versicherungsmathematische Gutachten neu erstellt werden, dann zu dem Zeitpunkt. So, und jetzt ist es eher die Praxis, dass dort eine weitere Fortschreibung, also ganz plakativ gesagt, okay, hier wird ein Dreisatz angewendet. So simpel dann doch nicht. Klar, es wird ein bisschen ausführlicher schon gemacht und die Sensitivitäten etc. berücksichtigt. Aber so ein, dass jetzt ganz nochmal von vorne eine Neuberechnung erfolgt, das wird momentan nicht gemacht. Aber diese Notwendigkeit wird jetzt gesehen infolge des Amendments. Und so ein ganzes Gutachten neu berechnen oder neu erstellen ist natürlich ein deutlicher Kostenaufwand für die Unternehmen.
Und wenn wir eben ehrlich zu uns selber sind, dann müssten wir hier schon präziser sein, was wir eigentlich haben wollen. Unsere Diskussion jetzt zeigt mir, dass scheinbar doch da noch unterschiedliche Vorstellungen davon existieren, was denn dieser Klammerausdruck tatsächlich jetzt uns sagen soll oder dem IASB besser gesagt sagen soll.
Also dann würde ich doch einfach sagen, gehen wir einmal rum und sehen, ob man die Meinung, die letztes Mal praktisch erzeugt worden ist, noch Bestand hat, zumindest mal als Mehrheitsmeinung. Denn ich möchte ein bisschen vermeiden, dass wir jetzt also die ganze Diskussion nochmal wieder komplett aufreißen, weil wir eigentlich jetzt wirklich in der letzten Schleife sind. Ja. Vorschlag, denke ich, ist zu sagen, das, was in der Klammer steht, ist, dass berücksichtigt werden soll, wie du so schön gesagt hast, was die Mitarbeiter, die rausgegangen sind, praktisch als Anspruch in ihrem Rucksack gehabt haben. Da kann man dann überlegen, ob man auch in irgendeiner Form so ein Subject-to-Materiality-Aspekt oder sowas reinpackt, um zu sagen, du kannst auch im vereinfachten Verfahren das irgendwie rechnen. Aber deutlich machen eigentlich, dass wenn ich eben tatsächlich einen sehr inhomogenen Vertragsbestand habe, dass ich das dem Rechnung tragen muss. Das ist eigentlich das, was du gesagt hast.
Kann man es vielleicht etwas anders ausdrücken? Dass man jetzt mit dem Beispiel, sondern dass man sagt, natürlich muss ich Anpassungen vornehmen in den versicherungsmathematischen Annahmen, aber das sind nur die Änderungen, die durch die Planänderung hervorgerufen worden sind. Also weniger Leute und so weiter.
Und die ganzen anderen. Einfluss des Unternehmens standen einfach.
Genau. Ne? Das ist ja auch der Hintergrund, warum ich es logisch finde, dass das, was im IASB vorliegt, eigentlich nicht richtig ist. Ich nehme eine Änderung vor, die kann ich. Ja, die beeinflusse ich und deswegen ist auch richtig, dass ich da Anpassungen vornehme. Da kann ich nicht sagen, ja, du hast aber am Anfang des Jahres das und das geschätzt. Die Mortalitätsrate, die kann ich hoffentlich, Klammer auf, Klammer zu, nicht beeinflussen. Ja, und deswegen, dass man es vielleicht eher damit beschreibt, vielleicht wird es dadurch klar, dass man also die Änderungen, die durch das Unternehmen beeinflussbar sind, das steht auch irgendwo an einer Stelle, dass man die natürlich schon, wie zum Beispiel Reduktion der Planteilnehmer, als Beispiel, dass man die natürlich schon anpasst. Aber all die, die man am Anfang des Jahres geschätzt hat, wie zum Beispiel Mortalitätsrate, Gehaltsreferenten und so weiter, die nicht beim Einfluss unterliegen, dass man die beibehält.
Wenn man das aber dann so nimmt, was ist es dann anderes als das Mengengerüst? Wenn es nichts anderes ist, dann sind wir
bei einer proportionalen Änderung. Ich kann hingehen und sagen, ihr bekommt nicht mehr 10% vom Endgehalt, sondern nur noch 8%. Natürlich auch ein Thema. Also es sind ja nicht nur Mengengerüste. Ich weiß jetzt nicht, was es da in der Praxis gibt, aber da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten.
Also ist das der Konsens, dass wir sagen, wir ändern diesen Klammerzusatz hin, eine Abnahme zur Reflexion derjenigen Umstände, die durch das Unternehmen beeinflussbar sind. Wir würden einfach nochmal gucken, also ich erinnere mich auch, irgendwo im Letter steht diese Formulierung, oder beeinflusst wurden, ja.
Dessen Gegenstand der Planänderung sind, direkt durch die Planänderung hervorgerufen.
Das steht im Prinzip ja schon vor der Klammer da.
Also brauchen wir den Klammerzusatz gar nicht mehr.
Doch, es ist ein Beispiel.
Ich möchte nochmal verstehen, also meines Erachtens ist die Diskussion doch hier genau das Thema gewesen, brauche ich ein neues Gutachten. Wenn ich das Mengengerüst ändere, brauche ich meines Erachtens ein neues Gutachten. Ich weiß nicht, wie das sonst gehen soll. Aber gut, vielleicht gibt es da irgendwelche Methoden, Verfahren, ich weiß es nicht.
Ich glaube auch, dass es
nur wenn ich ein neues Gutachten brauche, dann macht es meines Erachtens keinen Sinn, ein neues Gutachten mit Schmutzannahmen
zu machen. Der Aktuar geht hin und kriegt am Anfang des Jahres die ganzen Inputdaten pro Mitarbeiter. Der hat eine Datei, da stehen alle drin, da steht, ne, wie alt sind die und seit wann und so weiter. So. Und mit den Daten, die er hat, kann er jetzt auch weiterrechnen. mit dem Mortalitäts. Er muss halt nur gucken, ich nehme jetzt Mitarbeiter A, B, C und so weiter raus.
Wer rechnet die denn in der Praxis? Doch niemand selbst.
Ja, aber Martin, ich glaube, das ist auch gar nicht mein Hauptproblem. Deswegen sagte ich eben, diese Kosten, das Kostenthema ist für mich nicht das Hauptthema. Jetzt zu sagen, du musst ja sowieso rechnen, ob der 10.000 ausgibt oder 15.000. Das Hauptthema ist für mich, dass hier gegen die grundsätzliche Vorgehensweise im 19, hier wird eine Exception gemacht, die ich nicht verstehe.
Ja, aber der Grundsatz... Aber der Grundsatz in 19 ist meines Erachtens bedingt, weil es sonst zu aufwendig ist, zu viel Kosten verursacht. Das ist meines Erachtens deshalb gewesen, weil man sagt, okay, ich schreibe das eben fort. Nur wenn man es eben, weiß ich, und das ist meines Erachtens die zentrale Frage, wenn ich neue Gutachten brauche, und das ist ja anscheinend die Diskussion hier, wenn ich die Einzelfall berücksichtigen muss, das Mengengerüst, dann macht es meines Erachtens keinen Sinn, das mit alten Annahmen zu machen. Aber gut, ich vielleicht.
Das ist halt so ein bisschen die Büchse der Pandora halt, weil dann kann ich, was ist dann eine Planänderung, und wenn ich dann gern die aktualisierten Annahmen verwenden möchte, weil die vielleicht in eine Richtung positiv oder negativ mir gut reinpassen in mein hier Endergebnissteuerung, dann mache ich halt eine kleine Planänderung, dann darf ich neu rechnen. Also man öffnet auch wirklich neuen bilanzpolitischen Gestaltungsspielraum dadurch, was ich von der Standardsetzersicht auch nicht unbedingt so begrüßen würde.
Halt, selbst wenn es so ist, was ich nicht glaube, das ist der wesentliche Aspekt, weil ich sage, das ist ein hoher Kostenaufwand, dann müsste man sagen, ich habe aber die Vergleichbarkeit jetzt einfach dann nicht mehr gegeben. Also da muss ich auch irgendwo mal sagen, sind dann die Kosten wesentlicher als Relevance, hast du eben gesagt? Da würde ich sagen, nein. Dann bitte auch alle neu rechnen und nicht nur für den Plan, wo das Plan Amendment war. Ja.
So, das ist das, was wohl bei ESMA den größten Konsens gefunden hat. Also, dass man halt neu rechnen muss mit neuen Annahmen alles und dass man das auch verpflichtend für alle macht. Also, wenn irgendwelche Marktfluktuationen sind, dass nicht nur die einen, bei denen das jetzt aufgefallen ist, sondern dass alle das machen müssen. Ja,
alle Pläne.
Ja. Alle Pläne.
Alle Pläne des Unternehmens oder alle Unternehmen.
Alle Unternehmen.
Wenn Änderungen in dem Markt, also ich habe so. Und wenn jetzt tatsächlich, sage ich mal, die Mortalitätsrate sich ändert, dann müssen alle neu rechnen während des Jahres. Oder wenn der Gehaltstrend sich ändert oder sonst was. Ja, das wäre natürlich eine laufende Anpassung.
Jeden Tag theoretisch, ja, jede Stunde. Ein Wegfall letztendlich der Jahressicht auf eine Stichtag. Um Gottes Willen, aber... Ja, ich meine, da haben wir eine Riesendiskussion. War, jedes Quartal, was ist Material? Ja.
Die Mehrheit. Ich war selbst auch nicht anwesend, aber ich habe berichtet, dass die Mehrheit halt dafür noch gegeben.
Gut. Im Sinne der Zeit, bitte einmal ein einfaches Handaufzeigen. Wer ist dafür, dass mit alten, also mit den vorhandenen Parametern gerechnet wird? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da haben wir, glaube ich, ein klares Stimmungsbild. Ja, yeah, sometimes you win, sometimes you lose. Next. Zwei weitere Anmerkungen, außer diesen beiden Punkten, also den einen, den du gemacht hast, den anderen, den Martin gemacht hat. Ich habe nur, sage ich mal, Formulierungsanmerkungen, das können wir bilateral klären, das ist dann, glaube ich, relativ unproblematisch, aber keine inhaltlichen. Können wir davon ausgehen, dass dann die Stellungnahme an den IASB so okay ist? Gut. Stellungnahme an EFRAG. Es sieht nicht so aus, als wenn es da irgendwelchen Änderungsbedarf gibt. Dann danke ich Ihnen, Herr Schmidt, für die zügige Abarbeitung dieses Themas. Sie haben uns enorm Zeit rausgeholt. Dann haben wir 4 Minuten Zeit und dann bitten wir anschließend dann Herrn Obst mit dem Start vom Conceptual Framework.